Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Die Salzburger Festspiele klingen aus und ein Rückblick sollte also irgendwie auf dem Programm stehen. Auch Musikfreunde und Theaterfreunde, die die Festspiele besucht haben, fragen sich vielleicht, wie weit pflegt man denn an der Salzach im Sommer die große Tradition? Wie weit denkt man zurück beim Planen von Festspielen an die Ideen jener Männer, die als Gründungsväter in die Geschichte eingegangen sind? Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt, der große Theatermagier. Was ist noch da von deren Ideen? Zum Beispiel von der Meinung, dass man in Salzburg, was die Oper betrifft, das präsentieren sollte, was die Wiener Staatsoper im besten Fall unter idealen Probenbedingungen erreichen kann. Also für Richard Strauss war das selbstverständlich, er und sein Co-Direktor der Staatsoper in den 20er Jahren, Franz Schalk, sie kamen mit ihrem Ensemble nach Salzburg, um hier zunächst einmal natürlich die großen Mozart-Opern zu präsentieren, in, wie sie dachten und wie auch die Kommentatoren dachten, mustergültigen Vorstellungen. Mit dem Ensemble der Wiener Staatsoper, also mit dem Staatsopernorchester, vulgo Wiener Philharmoniker im Orchestergraben. Diese Ideen hat man über die Jahrzehnte hin in Salzburg gepflegt, eigentlich bis zum Tod von Herbert von Karajan, dem legendären langjährigen Nachkriegsintendanten oder besser führenden Festspielmacher, bis dessen Nachfolger Gérard Mortier ziemlich frech mit dem alten Plunder, wie er ihn empfand, aufräumte. Und damit, wie sich im Rückblick zeigt, ja sogar die Salzburger Mozart-Tradition komplett entsorgt hat. Bis heute haben wir uns davon nicht erholt. Wer darauf wartet, exemplarische Mozart-Deutungen von bedeutenden Interpreten, musiziert von den Wiener Philharmonikern, zu hören, der wird immer öfter enttäuscht. Denken wir an die beiden Opernproduktionen, die Mozart gegolten haben im Sommer 2024. Bei keiner davon haben die Philharmoniker musiziert. Es waren immer Gastensembles unter der Leitung von Dirigenten, die der sogenannten Originalklangmode zuzurechnen sind. Auch in den Programmen, die die Wiener Philharmoniker und die großen Gastorchester in den Konzerten der Festspiele gespielt haben, hat Mozart eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. In Wahrheit gibt es in Salzburg nur noch eine einzige Konzertreihe, die wie eh und je die Musik Mozarts, des Genius Loci, in den Mittelpunkt drückt. Und das waren und sind die sogenannten Mozart-Matineen des Mozarteum-Orchesters. In ihnen konnte man heuer, wie in den Zeiten des Gründervaters, Bernhard Paumgartner, Musik aus der Feder von Mozart hören, die sonst kaum je die Chance hat, gespielt zu werden. Man kann also ein bisschen in der akustischen Schatzkiste der Wiener Klassik oder diesfalls der Salzburger Klassik wühlen. Das macht Freude, deshalb sind diese Mozart-Matineen auch immer ausverkauft. Grund genug, im Musiksalon wieder einmal des Gründervaters Paumgartners zu gedenken. Er hat bei den Festspielen von Anfang an mitgewirkt. Er war ein Musiker, der in seinen Kinderjahren noch Johannes Brahms persönlich in Wien kennenlernen durfte. Er war dabei, als Max Reinhardt den Domplatz in Salzburg als Spielort für den Jedermann von Hofmannsthal entdeckt hat. Eine der wenigen Traditionen, die man bis heute tatsächlich aufrechterhalten hat. Er war jener Mann, der dafür gesorgt hat, dass ins Festspielprogramm in den späten 60er und frühen 70er Jahren auch Musiktheaterformen des Barock und Frühbarock Einzug gehalten hat. Kurzum, Bernhard Paumgartner war einer, der das Profil der Festspiele über viele Jahre und Jahrzehnte hin entscheidend mitgeprägt hat. Nicht unbedingt an jener Front, die man als die Hauptfront bezeichnen würde, nämlich in Oper und Sprechtheater, aber dort, wo es darum geht, dieses große Festspielprogramm durch kleinere, faszinierende Einblicke in die große europäische Kultur anzureichern und zu einem bunten Veranstaltungsreigen zu machen. Willkommen im Musiksalon, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wiederholen jetzt einen Podcast aus dem Jahr 2022, der dem Salzburger Festspielmann Bernhard Paumgartner gewidmet war.
Thank you.
Musik des berühmtesten aller Komponisten, die kein Mensch kannte. Wo sonst als in Salzburg sollte man Mozart-Raritäten aufführen? So dachte Bernhard Baumgartner, ein Festspielmann der ersten Stunde und der Erfinder der bis heute so beliebten Mozart-Matineen der Festspiele. Das war die Ouvertüre zum Schauspieldirektor, live aufgenommen in einer dieser Matineen, dirigiert vom Gründervater. Wer war Bernhard Baumgartner? Zur Welt gekommen ist er als Sohn der Sängerin und Pädagogin Rosa Papier Baumgartner und er ist in einem großbürgerlichen Wiener Haushalt aufgewachsen. Im Salon der Baumgartners verkehrten die bedeutendsten Künstler jener Zeit. Und niemand geringerer als Johannes Brahms hat den kleinen Bernhard einmal gerettet. Zumindest erinnert sich Baumgartner in seinen Memoiren an den kleinen Strolch von etwa 4 Jahren, den zur Winterszeit vor der Karlskirche einmal Johannes Brahms aus einem Schneeloch gezogen hat. Er hob mich an sich und gab mir einen freundlichen Kuss auf die Stirne. Bernhard Baumgartner. Er war also nicht von der Muse, von der auch, aber vor allem von Johannes Brahms geküsst. Bald war er in Salzburg zu Hause und dort wird Baumgartner Zeuge der Vorgängerveranstaltungen der heutigen Festspiele, der sogenannten Mozartfeste, die die Sängerin Lili Lehmann arrangiert hat. Die waren sozusagen Gastspiele der Wiener Hofoper und die wiederum stand damals unter der Leitung von Gustav Mahler. Auch Mahler hat Baumgartner gut gekannt. Uns nachgeborenen Musikfreunden ist der Musiker Baumgartner vielleicht noch in Erinnerung, eben als Gründervater der erfolgreichsten Konzertreihe der Salzburger Festspiele. 1949 hat er zum ersten Mal den Taktstock gehoben im Mozarteum und die erste Mozart-Matinee dirigiert, die vor allem einmal dazu da war, das Publikum mit Stücken des Genius Lozi vertraut zu machen, die es nicht kannte. Baumgartner dirigierte die Gavotte, Köchelverzeichnis 300 von Wolfgang Amadeus Mozart. Hand aufs Herz, wer hat die je gehört? Dass die Mozartschen Opern im Zentrum des Programms der Salzburger Festspiele stehen sollten, das war den Beteiligten von Anfang an klar. Es war aber Baumgartner zu verdanken, dass er gerade in seinen beliebten Matineen den Fokus auch auf Musik gelenkt hat, von der selbst kundige Mozartianer keine Ahnung hatten. Divertimenti, Serenaden, frühe Symphonien und Konzerte, alles, was Mozart als Unterhaltungsmusik komponiert hat, das konnte man plötzlich wieder hören. Bernhard Baumgartner hat es oft mit prominenten Solisten in seinen Matineen aufgeführt und dabei an die Aufführungspraxis der Mozartzeit erinnert. Hören wir einen Ausschnitt aus einer Konzertarie, die Mozart für die damalige Primadonna des Ensembles Nancy Storace oder Storace und sich selbst geschrieben hat. Mozart leitete vom Klavier aus die Aufführung und hat sich selbst daher auch einen brillanten Solopart komponiert. Genau diese Situation hat Baumgartner für seine Mozart-Matineen inspiriert. Da hören wir eine schmerzvolle Abschiedsarie, in der sogar gesungen wird, die Sterne mögen sich erbarmen angesichts des seelischen Leids. Christa Ludwig hat das hochexpressiv gesungen und niemand geringerer als der bedeutende Mozart-Interpret Gesa Ander saß am Klavier. Bernhard Baumgartner hat dirigiert.
Oh!
Das waren Christa Ludwig, Gesander und das Mozarteum Orchester Salzburg unter der Leitung von Bernhard Paumgartner mit dem Schluss der Konzertarie Chio Miscordite von Wolfgang Amadeus Mozart. Eine Interpretation, die uns heute noch ganz selbstverständlich vorkommt. Zwar sitzen da nicht alle Töne ganz perfekt, gewiss, aber der Geist, in dem man hier gemeinsam musiziert, den man hier beschwört, in dem man beschwört, was Mozart offenbar ausdrücken wollte, der bleibt doch bis heute spürbar. Man hört die Musik, man versteht oder man glaubt zu verstehen, was sie uns sagen will. Vor lauter historisch-kritischen Überlegungen, wie vielleicht welches Instrument geklungen haben könnte zur Mozart-Zeit und mit wie viel Vibrato bei welcher Phrase gespielt worden ist, vor lauter solchen Überlegungen verlieren wir doch heute die Musik und jedenfalls ihren Gehalt aus Aug und Ohr. Was wir vor allem verloren haben offensichtlich, ist die instinktive Sicherheit, mit der, wie wir gerade gehört haben, die bedeutenden Interpreten der Vergangenheit einem Notentext sich genähert haben. So hat zum Beispiel eine Pianistin wie Clara Haskell mit Sicherheit keinen Spezialkurs besuchen müssen, ehe sie mit Paumgartner ins Studio gegangen ist und mit den Wiener Symphonikern ein Mozart-Klavierkonzert oder das D-Dur-Rondo-Köchelverzeichnis 386 für Schallplatten einzuspielen.
Thank you.
Clara Haskill, die Wiener Symphoniker und Bernhard Paumgartner, der ein großer Schatzgräber gewesen ist. Er hat nicht nur Mozart-Kompositionen aus den Archiven geborgen und wieder zugänglich gemacht. Mit dem bedeutenden Cello-Virtuosen André Navarra hat er zum Beispiel im Rahmen einer seiner Salzburger Mozart-Matineen, das war anno 1960, Josef Haydns Cello-Konzert in D-Dur aufgeführt. Auch das hat damals kaum ein Musikfreund gekannt. Und im Plattenstudio sind diese beiden Künstler noch ein bisschen weitergegangen. Navarra und Paumgartner haben unter anderem auch ein Konzert von Luigi Boccherini aufgenommen. Und das wird bis heute in den Konzertsälen kaum je gespielt. Musik von Luigi Boccherini, interpretiert von André Navarra und den Wiener Symphonikern unter Bernhard Paumgartner. Es ging nicht nur um Mozart-Raritäten bei Paumgartners Salzburger Festspielveranstaltungen. Zum Beispiel auch die legendäre Wiederbelebung von Cavalieris Rappresentazione di Anima e di Corpo, die dann jahrelang auf dem Festspielprogramm gestanden ist, ging auf Paumgartners Rechnung. Damit war eigentlich der Startschuss zur Wiederbelebung der sogenannten alten Musik im Festspielbetrieb gegeben. Heute ist das nicht mehr wegzudenken aus den Programmen. Apropos, den sachkundigen und hochgebildeten Zeitgenossen Bernhard Paumgartner haben die Kulturgrößen seiner Zeit immer geschätzt. Es war kein Zufall, dass Max Reinhardt, der große Theatermacher, am Vorabend der Festspielgründung an Paumgartners Seite die Stadt Salzburg durchstreift hat auf der Suche nach geeigneten Orten für seine Theaterprogramme. Wenn wir hören, wie Paumgartner selbst davon erzählt, dann erfahren wir sogar, dass Reinhardt ursprünglich gar keine Sommerfestspiele veranstalten wollte und wie es dann doch zuerst einmal zum legendären Jedermann auf dem Domplatz gekommen ist.
Die Stadt als Szene, ein Begriff, der späterhin das tragfähige Schlagwort in der Geschichte der Festspiele geworden ist. Erst dachte Reinhard daran, ein alpenländisches Weihnachtsspiel, das Max Mell bearbeiten sollte, in der dunklen Franziskanerkirche aufzuführen. Die Patres waren damit einverstanden. Es war viel Hunger damals in Salzburg. Sie verlangten nur einen Sack Mehl für die Benutzung der Kirche. Diese wäre jedoch zu klein gewesen, die Weihnachtszeit nicht eben günstig für den Zulauf auswärtiger Gäste. Als wir weitersuchend durch die Stadt wanderten, drängte sich unvermutet der Domplatz wie eine höhere Eingebung in unsere Planungen. Vor der gewaltigen Fassade blieb Reinhard gebannt stehen und sagte: »Unter allen Umständen müssen wir hier den Jedermann spielen.« Damit war ein geistiger Grundstein der neuen Festspiele gelegt, die Aufführung des Jedermann kurzerhand beschlossen. Tatsächlich spielten wir das Stück dort schon im nächsten Hochsommer, im Einzelnen wohl vorbereitet, im Ganzen doch genial improvisiert, auf dem bis heute verbliebenen einfachen Podium, Vorraum und Orgel der Kirche mitbenützend, die Kostüme von Reinhards Berliner Theater entliehen, die bedeutenden Schauspieler aus seinem Ensemble nur für den Aufenthalt entschädigt. Denn es war ja überhaupt noch kein Geld da. So erregte es unliebsames Aufsehen, dass Werner Kraus, der Tod und Teufel spielte, eine Lederhose extra als Entschädigung forderte. Moissi war der Jedermann, seine Gattin, die Bullschaft, einen Teil der Musik zur ursprünglichen Musik von Einar Nilsen hatte ich beigesteuert. Bei der ersten Aufführung saß ich oben im Kirchenraum neben Max Reinhardt hinter der großen Orgel. Man konnte von dort aus ungesehen Spielfläche und Publikum auf dem Domplatz wunderbar übersehen. Das Spiel lief unter ungeheurer Spannung der Zuhörer seinen Gang. Die große Domglocke und andere Kirchenglocken tönten mit, zum ersten Mal die aufwühlenden Jedermannrufe von den Domtürmen, vom schlanken Turm der schon ferneren Franziskanerkirche, von irgendwoher, vielleicht aus dem Petersfriedhof herauf und herab von der Höhe der Festung.
Nicht vergessen sollte man immer, dass es Bernhard Baumgartner gewesen ist, der im Rahmen eines anderen großen Theaterprojekts von Max Reinhardt einen seiner Kapellmeisterschüler ans Dirigentenpult holte. Die von Baumgartner komponierte Schauspielmusik zum legendären Faust, den Reinhard in die von Clemens Holzmeister ausgestattete Felsenreitschule gezaubert hat, die dirigierte der junge Baumgartner-Schüler Herbert von Karajan, damals noch Heribert von Karajan auf dem Programmzettel. Baumgartner selbst war damals von den Festspielen hinter den Kulissen ebenso wenig mehr wegzudenken wie als Dirigent. Thank you. Das war der Schluss des Divertimentos Gschöchelverzeichnis 113 von Wolfgang Amadeus Mozart, dirigiert von Bernhard Paumgartner. Das ist ein kleines Porträt aus Anlass der Eröffnung der Salzburger Festspiele, damit zu Ende gegangen ist. Ich hoffe, Sie haben etwas für sich entdecken können, meine Damen und Herren, und sind nächsten Donnerstag wieder dabei.
Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.